Ein mittelalterliches Gebäude, Musik, Licht, Perkussion, gesprochene Worte. Ihre Komposition kommt so ganz anders daher wie viele andere klassische Werke. Kann man bei Ihrem Oratorium noch von einem Musikwerk sprechen oder ist das eher zusammen mit dem Dom ein Gesamtkunstwerk?
Es ist schon ein Musikwerk. Also die Musik ist im Mittelpunkt und meine Erfahrung ist eben, dass es spannend ist, klassische Formen zu nehmen. Also die Form des Oratoriums ist ja eigentlich eine sehr alte Form und dann eben die auszuloten, die Grenzen vielleicht etwas zu weiten. Und in dem Zusammenhang habe ich eben dann das gesprochene Wort hinzugenommen und eben auch Licht- und Videokünstler gefragt. Aber alles, was dazukommt, muss dienen. Also es soll sich nicht verselbstständigen, es soll keine Show werden. Im Mittelpunkt steht die Aussage, die inhaltliche Aussage. Oratorium heißt ja übersetzt geistliche Erzählung. Und diese Erzählung steht im Mittelpunkt.
Man muss ja sagen, Sie sind im positiven Sinne ein Wiederholungstäter. Sie haben schon einige Werke in Kathedralen, unter anderem im Kölner Dom, in der Kathedrale von Chartres, mit Licht, Klang und Wort aufgeführt. Warum halten Sie mittelalterliche Kathedralen für besonders geeignet für diese Verbindung aus Licht, Sprache und Musik?
Ich denke, weil genau diese Kathedralen eben schon als Gesamtkunstwerke konzipiert sind. Die Baumeister damals haben eigentlich nichts weniger versucht, als den großen Baumeister Gott im Kleinen zu wiederholen. Und das, was der große Baumeister Gott in seiner Schöpfung im Kosmos erschaffen hat, das haben sie versucht, möglichst genau zu studieren und diese Gesetzmäßigkeiten im Kleinen zu wiederholen, wie so ein Brennspiegel. Und dadurch sind diese wunderbaren Kathedralen entstanden, vor allem in der Zeit der Gotik. Die Zisterzienser haben zum Beispiel auch diese Haltung, diese Überzeugung gehabt, dass das Bauwerk durch seine Proportionen an sich schon Gottesdienst ist und insofern eigentlich gar nicht mehr viel Schmuck braucht, sozusagen. Und dass diese Proportionen, wenn man die genauer untersucht, dann merkt man, dass es musikalische Proportionen sind, nach denen diese großen Bauwerke gebaut sind. Und das finde ich eben spannend, da jetzt die Brücke zu schlagen zwischen diesen alten Gesamtkunstwerken, die da stehen, die unsere Kultur ja bereichern, mit denen wir ja leben, auch in Form von Messen und Liturgien. Und diese Brücke jetzt zu schlagen und ein heutiges Werk jetzt zu schreiben, was eben auch wieder als Gesamtkunstwerk angelegt ist.
Dann stellt sich aber die Frage, wenn man so eine mittelalterliche Kirche sieht, wie schafft man es dann daraus, Musik für das Heute zu schreiben? Also dass die Menschen in diesem alten Bau, die ja jetzt leben, eine Verbindung zwischen Musik, die modern ist, und dem alten Bau hinbekommen.
Ich glaube, dass wir als heutige Menschen ein Traditions- und Geschichtsbewusstsein haben wie noch nie zuvor. Die verschiedenen Musikstile sind präsent, die verschiedenen Architekturstile sind präsent. Und insofern kann man genau damit arbeiten. Und in der Musikebene greife ich eben Kompositionsstile auf aus anderen Zeiten, beispielsweise auch Gregorianik oder eben frühe Mehrstimmigkeit, die eben aus der entsprechenden Zeit dieser Bauwerke stammt. Und die verbinde ich dann mit neuerer Tonsprache. Und das entspricht eigentlich unserem heutigen Dasein. Wir haben genau diese Brücke. Wir leben in der Tradition und aus der Tradition heraus. Sie gründet uns, es ist das Fundament für unser heutiges Leben. Aber es kommen natürlich jetzt neue Erkenntnisse, neue Einflüsse, neue künstlerische Strömungen dazu. Und genau diese Verbindung, Tradition und Moderne, aus denen schöpfe ich und davon lebt das Werk.
Der Hildesheimer Dom ist ja sozusagen der Anlass für das Werk und der Dom hat eine komplizierte Entstehungs- und Baugeschichte. Viel ist gebaut worden, geplant worden, verworfen worden, aber eben auch zerstört worden. Wie sehr hat diese bewegte Geschichte des Hildesheimer Domes Ihr Werk bestimmt?
Mein Werk geht aus diesem Bauwerk hervor. Das heißt, am Anfang muss ich mich erstmal mit dem Bauwerk beschäftigen. Ich setze mich rein, lese natürlich viel, unterhalte mich mit Menschen, die schon lange mit diesem Bauwerk umgehen. Beispielsweise mit Weihbischof Kreuz, der auch den ganzen Umbau wesentlich geprägt hat. Und das Ganze fließt dann hinein in das Thema und dann letzten Endes in die Komposition. Bei Hildesheim ist es jetzt so, dass es im Grunde genommen eigentlich wieder sehr an die Romanik anknüpft. Der Raum ist jetzt sehr schlicht und klar. Das Thema Licht ist dort jetzt sehr präsent. Helle Fenster, Reduktion ist so ein Wort, was mir einfällt. Und insofern bietet es auch wunderbar Raum, ist sozusagen nicht zugestellt. Und aus diesem leeren Raum heraus konnte man dieses Werk jetzt gut entwickeln.
Dann ist beim Hildesheimer Dom ja auch auffällig die Ausstattung. Es gibt ganz besondere Ausstattungsstücke im Hildesheimer Dom, zum Beispiel die uralte Bernwardtür. Und Sie haben mir vorab verraten, dass diese Bernwardtür ganz wichtig für die Konzeption Ihres Werkes für das Oratorium ist.
Das stimmt. In diesem leeren Raum sind jetzt sozusagen ganz bewusst platzierte, ganz besondere Gegenstände drinnen, die auch theologisch einen Sinn machen, also eine Achse bilden. Und es beginnt im Westen mit der Bernwardtür. Die hat mich sehr, sehr fasziniert. Sie ist ja auch nicht zu Unrecht weltberühmt. Eine Bronzetür als Halbrelief mit Szenen drauf. Wenn man das näher anschaut, diese Figuren, dann werden die so richtig lebendig. Also es ist so zeitlos, wirklich zeitlose Kunst. Und da hatte ich sehr, sehr früh schon die Idee, dass das eine große Rolle spielen sollte. Und das bildet jetzt den roten Faden des Werkes Lux in Tenebris. Also die biblischen Szenen, die auf dieser Tür dargestellt sind, bilden den roten Faden.
Titel ist ja Lux in Tenebris, Licht in der Finsternis. Warum ist dieser Gegensatz Licht und Finsternis in Ihrem Oratorium so wichtig?
Auslöser dafür war ein weiteres besonderes Kunstwerk im Hildesheimer Dom, nämlich der Hezilo-Leuchter. Und dieser Leuchter, der stellt das Jerusalem da, also hat 12 Tore, 6 Meter im Durchmesser, obendrauf 72 Kerzen. Und ich dachte so, das muss das Zielbild sein. Und was müsste davor erzählt werden, damit das sozusagen wie so eine Vision am Ende des Werkes dann stehen kann? Und da fiel mir auf, dass man sozusagen die 16 Szenen der Bernwardtür immer in Bezug auf Licht und Finsternis definieren kann. Beispielsweise das Paradies zu Beginn als Lumen de Lumine. Also Licht vom Lichte, als der pure Lichtraum, der göttliche Raum. Und das Herausfallen aus dem Paradies, dann das Ankommen auf der Erde, eigentlich das Ankommen in der Dualität ist, zwischen Licht und Finsternis. Und der Brudermord, dann die Umnachtung. Und das ist eigentlich ein Kernstück jetzt auch des Werkes geworden, dass wenn ich im Bruder den Bruder nicht mehr erkenne, dass dann wirkliche Umnachtung da ist. Und da ist auch für mich jetzt die absolute Aktualität des ganzen Werkes da, weil das ist in Zeiten, wo Fanatismus wieder immer mehr Raum bekommt, egal in welcher Weltregion. Fanatismus ist nur möglich, wenn ich eben abspalte. Also wenn ich, oder positiv gesagt, wenn ich im Bruder den Bruder erkenne, dann ist Fanatismus nicht mehr möglich. Dann kann man nicht mehr schwarz-weiß sehen. Und insofern finde ich diese Beschäftigung mit diesem Thema essentiell für diese Zeit. Und im Oratorium wird dieser Tiefpunkt des Brudermordes dann eben so weitergeführt, dass Gott selbst als Licht gesehen wird und dieses Licht eben sich entscheidet, Mensch zu werden, weil es das Elend sozusagen nicht mehr weiter ansehen kann. Und das ist dann eben die Menschwerdung des Lichtes in Form von Jesus Christus. Und an der Stelle kommt natürlich dann recht bald schon das Johanneswort aus dem Evangelium: Ich bin das Licht der Welt. Dann ist also wirklich Gott Licht, also Gott selbst das Licht, Mensch geworden. Und es lebt mitten unter uns und wir sind jetzt aufgerufen, dem zu folgen oder auch nicht. Das ist eben in der Wahlfreiheit des Menschen dann jetzt angelegt. Und aus der Geschichte wissen wir natürlich, dass es eben nicht alle folgen und es zu dieser Kreuzigung kommt. Wir haben ja vor kurzem Ostern gehabt. Also das Licht wird nicht unbedingt gesehen und beachtet, sondern ist auch hochgefährdet hier auf der Welt. Aber es ist mitten unter uns und die Möglichkeit der Nachfolge ist da.
Die Möglichkeit ist gegeben. Was mir aufgefallen ist, ein früheres Oratorium war das Rote Oratorium. Dieses Oratorium heißt nun das Weiße Oratorium. Ist das auch ein weiterer Bezug eigentlich zu der Lichtthematik?
Genau. Das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte, die jetzt mit mir zu tun hat. Also nicht direkt mit Hildesheim. Für mich war am Anfang dieser Auftrag für die Kathedrale von Chartres, dieses Marienoratorium Stella Maris, sofort klar, dass es das blaue Oratorium ist. Und dann folgte eben der Auftrag von Jehoshua, das rote Oratorium. Dort geht es um die Menschwerdung Christi. Und jetzt eben das Licht im Mittelpunkt und das Ringen des Lichtes mit der Finsternis, wobei mir wichtig ist, zu sagen, dass jetzt nicht Licht automatisch positiv ist und Finsternis automatisch böse oder negativ. In dem Oratorium wird das auch viel vielschichtiger dann erzählt. Da geht es eben dann auch um Irrlichter, das heißt also um die Unterscheidung der Geister, um die Unterscheidung der Lichter. Welchem Licht folge ich eigentlich? Und die Dunkelheit ist auch nicht per se schlecht, sondern es gibt auch wesentliche, wichtige Erfahrungen in der Dunkelheit. Und vielleicht abschließend noch, für mich ist diese ganze Erzählung, die ja so eine dramaturgische Schleife zieht, vergleichbar mit einem U. Es beginnt also oben links und geht dann hinunter bis zum Brudermord und steigt dann wieder hoch, dass das sozusagen kein Betriebsunfall ist. Das finde ich noch ganz wichtig zu sagen. Also dieser Rauswurf aus dem Paradies, dass das möglicherweise auch einen Sinn haben musste und dass wir jetzt hier auf der Erde leben, durchaus sinnvoll ist, um eben irdische und menschliche Erfahrungen zu machen und eben auch herausgefordert zu werden, in dieser Dunkelheit wesentliche Erfahrungen zu machen und vielleicht eben diese Sehnsucht in sich immer mehr zu entdecken nach diesem Licht, nach dieser Rückkehr ins Paradies.
Lux in Tenebris, also Licht in der Dunkelheit. Sie haben es eben schon angesprochen, das ist ein sehr heller Raum. Und es gibt ja auch Videoinstallationen, also auch das Licht, nicht nur des Raumes spielt eine Rolle, sondern auch die Lichtprojektion, die es geben wird. Was wird man da zum Beispiel sehen können, während die Musik erklingt?
Also zum einen gibt es Lichtkunst, die natürlich eben dezent eingesetzt wird. Und meine Idee dabei ist, dass im Grunde genommen einfach die Architektursprache unterstützt wird. Dass also keine Show jetzt dort hineinkommt, sondern dass die Scheinwerfer und Lichtquellen, die dort hineingebracht werden, einfach nur die Sprache des Raumes verstärken und Raumwirkungen sozusagen noch verstärken, so dass man eben den Raum neu erleben kann, auch als Hildesheimer oder Hildesheimerin vielleicht überrascht ist, was noch in diesem Raum drin steckt als Aussage auch. Aber wichtig ist bei diesem ganzen Thema natürlich die theologische Ebene. Also für mich ist eben die Lichtebene oder die Lichttheologie ein wunderbarer Schlüssel für überhaupt das Thema Glaube sozusagen anzugehen. Also Gott als Lumen de Lumine, als Licht vom Lichte zu erleben. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und die Frage, wie kann man eben dieses Gotteserlebnis, diese Gottesnähe oder Gottesferne über das Thema Licht und Finsternis eben erzählen oder definieren. Und das ist sozusagen noch die Subebene, die noch unterhalb mitläuft, aber die sozusagen den eigentlichen Grund dieses ganzen Oratoriums dann bildet.
Jetzt laufen im Moment gerade in Hildesheim die Proben. Man stellt sich ja so einen Komponisten vor, der schreibt was auf und weiß schon genau, wie es klingt. Man hat immer so ein bisschen vielleicht so das Klischee von dem tauben Beethoven, der, obwohl er nichts hören konnte, in seinem Kopf war die komplette Musik schon drin. Wie ist das bei Ihnen? Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie dann bei den Proben das erste Mal die Musik in Anführungszeichen in echt, also physisch hören? Kommt da genau das bei raus, was Sie sich vorher gedacht haben?
Nein, aber in Annäherung natürlich schon. Also für mich ist das Ganze fast zu vergleichen mit einer Geburt. Also ich habe selber auch Kinder und insofern kann ich das sozusagen ein Stück weit mitreden, soweit man das als Mann mitreden kann. Aber jedenfalls ist das tatsächlich vergleichbar. Also da entsteht etwas, was sozusagen noch nicht sichtbar ist. Und im übertragenen Sinne jetzt auf das Werk ist es noch nicht hörbar. Niemand hört es und dann sind da 2 Zentimeter gedruckte Noten und wandern jetzt rüber zum Dirigenten. Ich höre innerlich einiges davon oder vieles. Der Dirigent dann auch, Thomas Vietzens, der Musikdirektor, die Zusammenarbeit ist wunderbar. Und er hat auch schon zurückgemeldet, dass es spannend ist, mit dieser Musik jetzt umzugehen. Aber die Geburt ist sozusagen noch nicht geschehen. Es ist alles noch im unhörbaren Raum. Und dann beginnen jetzt die Proben, also seit Januar schon intensiv. Und wenn ich jetzt mal dazu stoße, ist das natürlich sehr, sehr aufregend, weil das ist so, wie wenn man zum ersten Mal einen Blick auf das Kind erhaschen darf. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Und da passiert tatsächlich so etwas, es ist etwas von mir und es ist etwas Eigenes. Und das ist sehr aufregend. Und dieses Eigene Also dass da etwas eigentlich von mir Losgelöste auch immer mehr Eigenleben bekommt, das hängt mit den Musikern und Sängerinnen und Sängern zusammen, weil die bringen ja ihre persönliche Erfahrung, ihren Glauben und auch ihr Können natürlich, ihr musikalisches Können mit hinein. Und wohin das führt, habe ich überhaupt nicht mehr in der Hand. Das heißt, dieses Kind wird dann langsam geboren und wächst und hat immer weniger mit mir zu tun. Sehr, sehr aufregend.
Ja, dann habe ich nochmal eine Nachfrage an diesen Probenprozess. Sie haben es angesprochen. Die Uraufführung ist ja dann mit etwa 120 mitwirkenden Musikern, vor allem die vier Chöre der Hildesheimer Dommusik und unter der Leitung von Dommusikdirektor Thomas Vietzens. Dazu kommt noch eine Sprecherin, Martina Gedeck. Ist es manchmal so, dass dann in dem Probenprozess nochmal was an dem Werk groß verändert wird oder mehr oder weniger bleibt alles so, wie es ist und man tastet nur so ein bisschen bei der Interpretation weiter?
Also groß verändert wird nichts mehr. Dafür ist das Ganze zu komplex und zu viele Mitwirkenden. Und ich merke auch, dass das, was man dann vielleicht da noch ändern könnte, dass das mehr zerstört, weil es geht ja um ein geistliches Werk. Das heißt, es ist ein innerer, wir machen ja keine Show, sondern das ist ja letzten Endes Gotteslob oder Auseinandersetzung mit Glauben. Und da muss eine gewisse Stille und Ruhe auch drinnen sein. Und dieser Strom, wenn man da hektisch noch irgendwie noch neue Blätter aufs Pult legt und die Musiker dann eher damit beschäftigt sind, wie kriege ich das jetzt noch, wie soll das da jetzt sein? Das zieht sozusagen aus dieser Mitte heraus und das Ziel soll ja genau sein, dass es durch das ganze Geschehen an dem Abend dann alle Menschen hineinnimmt in eine Erzählung, die eben mehr ist als nur ein Konzert, sondern sie ist eigentlich letzten Endes wie Gottesdienst und Konzert in einem.
Lux in Tenebris, Licht in der Finsternis, so heißt ihr neues Oratorium. Die erste Aufführung von vier hintereinander ist am 14. Mai. Auf was freuen Sie sich am meisten bei der ersten Aufführung, bei der Uraufführung?
Ja, meine große Hoffnung ist eben, dass diese vielen Elemente dieses Gesamtkunstwerk sozusagen tatsächlich ergeben. Und dass die Menschen, die das aufführen, so gepackt werden von dem Inhalt und der Musik, dass sie tatsächlich sich ganz in den Dienst stellen von dem, was wir da alle gemeinsam sozusagen kreieren wollen. Und zu diesem gemeinsamen Kreieren gehören dann auch die Menschen, die dann zuhören. Das wird manchmal unterschätzt oder glaubt man vielleicht gar nicht, wenn man im Publikum sitzt, dass man im Grunde genommen auch das Werk mit erschafft. Und mein größter Wunsch ist eben, dass dann so ein Gesamtkunstwerk entsteht, eine Resonanz zwischen dem großen gebauten Bauwerk, den Ausführenden und schließlich dem Publikum.